Sie fängt an zu schluchzen. Nach und nach passt alles zusammen. Die Akten, die Verletzung, Joe, der den Wagen eines Detectives fährt. Ich habe nichts. Sie unterdrückt ein Schluchzen. Nichts damit zu tun. Bitte, du musst mir glauben. Dann sag's mir, Sally. Sag mir, wie es passieren konnte, dass ich lauter falsche Schlüsse gezogen habe. Sag mir, wonach ich suchen soll. Und das tut sie. Sie fängt damit an, dass sie ihm von Joes falschem Lächeln berichtet und von allem, was danach kam. Das Mondlicht fällt ihr übers Gesicht und ihre Haut wirkt bleich. Wieder bin ich von ihrer Schönheit ganz erschüttert. Wenn ich nicht den Wunsch hätte, sie mit einem Messer... Wir beide machen einen Schritt nach vorn, umarmen uns und fangen an, uns zu küssen. Sie schiebt mir ihre Zunge in den Hals, als sei da unten irgendwo der heilige Gral, während ich versuche, meine Zunge in ihren Hals zu schieben. Unsere Körper reiben sich aneinander. Meine Hände streifen über ihren Rücken und ihre über meinen, doch sie versucht nicht, an meine Waffe zu kommen. Ich glaube, es ist wie Calhouns ursprüngliche Beschreibung des Mordes an Daniela Walker. In einem Augenblick nimmt er sie, und im nächsten ist sie schon tot. Es geschieht, aber ich bin mir kaum bewusst, dass es geschieht, weil mein Körper auf Automatik läuft. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich wirklich nicht weiß, warum ich es tue. Vor 10 Sekunden habe ich sie noch angestarrt. Und jetzt grabe ich ihr die Hände in den Rücken und drücke ihre perfekten Brüste gegen meine Brust. Ein paar Sekunden später lösen wir uns voneinander und sehen uns an. Keiner weiß, was er sagen soll. Und keiner weiß, was ihr eigentlich vor sich geht. Ich sehe den Hass in ihren Augen. Und ich bin sicher, dass sie in meinen Augen die Wut erkennt. Und dann küssen wir uns wieder, diesmal noch heftiger. Erneut lösen wir uns voneinander. Ich weiß nicht, ob der Hass und die Wut zunehmen oder nachlassen. Sie öffnet den Mund, um etwas zu sagen, ich mache dasselbe, und dann greift jeder nach dem anderen. Wir ziehen uns gegenseitig in eine leidenschaftliche Umarmung, unsere Lippen schmiegen sich aneinander, unsere Zungen umschlingen sich. Nichts anderes zählt mehr. Und ich zweifle nicht daran, dass überall auf der Welt Menschen in genau diesem Augenblick ihre Liebe finden. Ich habe keine Ahnung, was ich finde, aber es gefällt mir. Wie in der Woche, in der ich mit meinem zerfetzten Hodensack im Bett geblieben bin, scheint die Zeit lose an mir vorbeizutreiben, als sei ich an einem Ort, wo Zeit eigentlich keine Rolle spielt, sondern nur die Ereignisse selbst. Der Mond scheint immer noch, und als wir stolpern, versuchen wir einander zu halten, denn wir gehen... Wohin? Sie führt mich in ihre Wohnung. Und dann sind wir in ihrem Schlafzimmer. Und wenn ich noch denken könnte, würde ich glauben, dass sie mich umbringen will. Bevor mir bewusst wird, was eigentlich vor sich geht, sind wir beide nackt und sie liegt auf mir und mein Hoden drückt gegen sie und ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, seit wir uns das erste Mal geküsst haben. Ich erwarte, das feuchte Gras unter meinem Rücken zu spüren, obwohl ich die Zimmerdecke sehen kann. Passiert das wirklich? Ich blicke zu ihr hoch und sie hat dieses Grinsen in ihrem Gesicht. Es sieht fast so aus wie damals, als sie meinen linken Hoden zerquetscht hat. Doch ich entdecke nirgendwo eine Zange. Ja, es geschieht wirklich. Wieder gerät die Zeit durcheinander, als wir unter den Laken aneinander herumspielen. Eine Ewigkeit, so scheint es. Und dann liegen wir nebeneinander und starren zur Decke. Schließlich schlafe ich ein und rühre mich nicht mehr von der Stelle, bis ich vom Lärm des Radioweckers aufwache. Es ist Wochenende und das ist gut, denn... Der Karl im Radio sagt mir, dass bereits Sonntag ist. Ich setze mich auf, sehe sie an und kann ehrlich versichern, dass ich kein Verlangen habe, sie umzubringen. Ich beobachte, wie sie schläft und denke daran, wie es sich wohl anfühlen würde, sie zu zerfetzen, meine Finger und ein Messer in ihr Fleisch zu graben und sie so schmerzhaft wie möglich zu zerstückeln. Das könnte ich durchaus. Es würde Spaß machen. Und dennoch könnte ich ihr niemals wehtun. Ich weiß, was dieses Gefühl bedeutet. Wenn ich sie mir so anschaue und sehe, dass ich sie jeden Augenblick umbringen könnte, wird mir klar, dass ich nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann... mein Leben neu ordnen muss. Ich halte ihr ein Messer an die Kehle, und sie erwacht und lächelt und wünscht mir einen guten Morgen. Also Melissa, offensichtlich bringst du Leute um, sage ich, nachdem ich ihr ebenfalls einen guten Morgen gewünscht habe. Offensichtlich. Bist du gut darin? Außerordentlich gut. Möchtest du meine Mutter kennenlernen? Sie lacht, und dann lieben wir uns. Danach denke ich zurück an den Augenblick, als ich im Haus der verkrüppelten Frau gestanden und ihre Fische betrachtet habe. Damals habe ich keine Fische mitgenommen, denn ich wusste, sie könnten die Leere nicht ausfüllen, die ich empfand. Wusste ich damals schon, was ich heute weiß? Dass ich in Melissa verliebt bin? All die Morde und die ganzen Fantasien sind Vergangenheit. Und schließlich habe ich etwas gefunden. Liebe. Es sieht so aus, als hätte sich mein Leben Seite für Seite wie ein typischer romantischer Liebesroman abgespielt. Ich fühle mich wie ein richtiger Romeo. Und Melissa ist die schöne Julia. Ich stehe auf, ziehe mich um, unterhalte mich mit ihr, und plötzlich bin ich auf der Straße, unterwegs zu meiner Wohnung, und überall um mich herum sind Autos und Fußgänger. Manchmal begreife ich im Nachhinein, dass ich eine Straße überquert habe und um eine Ecke gebogen bin, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Die Stadt sieht an einem Sonntagmorgen ziemlich hübsch aus. Ich weiß, dass sie mich nie fassen werden. Dafür bin ich viel zu gerissen. Im Gegensatz zur landläufigen Moral kommt der Böse manchmal einfach davon. So ist das Leben. Man lernt nie aus. Das glückliche Ende eines glücklichen Lebens. Darauf läuft alles hinaus. Ich war glücklicher als Joe, der Schlechte von Christchurch. Doch jetzt bin ich noch glücklicher als Joe, der Romeo. Diese verrückte, chaotische Welt hat dafür gesorgt, dass ich meine wahre Liebe finde. Einen Menschen, der zu mir gehört. Ich werde meine Arbeit aufgeben und mir was suchen, das nicht unter meiner Würde ist. Mit einer Katze und einer zukünftigen Ehefrau habe ich unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe zwei Fische verloren, aber dafür etwas gewonnen, das noch besser ist. Gerade erreiche ich die Eingangsstufe zu meinem Haus, als neben mir mit quietschenden Reifen ein Wagen hält. Ich greife nach meiner Pistole, aber dann sehe ich, dass Sally im Auto sitzt. Darum haben die Reifen gequietscht. Leute wie sie fahren einfach beschissen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand in ihrem Zustand überhaupt einen Führerschein bekommen kann, aber ich vermute, dass sich das genauso abspielt wie bei der Jobvergabe an diese Leute. Jeder tut so, als wären sie so normal wie alle anderen. Sie öffnet die Tür und rennt um den Wagen herum auf mich zu, während sie den Motor laufen lässt. Sie keucht, als hätten sie diese 6 Meter völlig außer Atem gebracht. Ich habe eine Dose Katzenfutter in der Hand, von der ich nicht mal weiß, wo ich sie gekauft habe. Mein Aktenkoffer ist Gott weiß wo. Die Sonne scheint, es weht eine leichte Brise, und zum ersten Mal ist es nicht so heiß. Alles ist perfekt. Einen Augenblick lang bin ich noch allein, und dann ist Sally da. Sie weint. Seufzend lege ich ihr die Hand auf die Schulter und bitte sie, mir zu erzählen, was nicht in Ordnung ist. Ich mache mir Sorgen, meine Nachbarn könnten vorbeikommen und mich anstarren. Sie könnten meinen, diese Frau sei meine Freundin. Dabei kann ich was viel Besseres haben als Sally. Genau genommen habe ich es schon. Sally, was ist los? Warum bist du hier? Weil du hier wohnst, sagt sie und schnappt nach Luft. Ich frage mich, woher sie meine Adresse hat. Okay, was willst du? Sie blickt hektisch die Straße entlang, warum, weiß ich nicht. 2 Autos parken in der Nähe. Das eine ist leer, im anderen sitzen vorne 2 Personen, die sich zu streiten scheinen. Ich vermute, die Frau auf dem Beifahrersitz ist eine Nutte und der Fahrer ein Mann, der vermutlich nicht genügend Bargeld bei sich hat. Mit ihr reden, dich was fragen. Ich sauge etwas Luft an und schlucke. Sie wird noch mehr weinen, wenn sie mir ihre Frage stellt und ich sie zurückweisen muss. Eine Frau in meinem Leben ist genug. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sie hier angebraust kam, versucht sie wahrscheinlich schon seit einiger Zeit, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Okay, was möchtest du fragen? Ich will nicht, dass du mich weiter anlügst, Joe, sagt sie. Und ihre Stimme wird plötzlich lauter. Was? Keine Lügen mehr, sagt sie. Und in ihre lauter werdende Stimme mischt sich Wut. Ich habe keine Ahnung, woher das alles kommt. Und ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was sie meint, wenn sie von meinen Lügen spricht. Ich wusste nicht mal, dass Leute wie sie sich dessen bewusst sind, wenn man sie anlügt. Okay, Sally, hol erst mal tief Luft, sage ich. Um zu beweisen, dass ich genauso bin wie sie, füge ich hinzu, Sauerstoff kommt von den Bäumen. Sie holt tief Luft und ihr Gesichtsausdruck wird ruhiger, aber nur ein wenig. Ich kann mir denken, dass sie sich darauf vorbereitet, die große Frage zu stellen, aber wahrscheinlich nicht darauf, die große Abfuhr zu bekommen. Ich werde ihr erklären müssen, dass es nicht daran liegt, dass ich keine Beziehung mit ihr eingehen will, sondern daran, dass ich mit überhaupt niemandem eine Beziehung eingehen will. In Situationen wie dieser wird mir klar, dass es ein richtiger Fluch sein kann, dass mich die Frauen so sehr mögen. Am besten bringen wir die Sache hinter uns. Okay, Sally, Joe kann nicht lange zuhören, ich wollte eben weggehen. Aber du kommst doch gerade erst an, schreit sie und innerhalb von Sekunden hat sie wieder diesen frustrierten Gesichtsausdruck. Ich habe dich gesehen. Ich habe seit Freitagnacht gewartet. Ich musste immer wieder kommen, immer wieder. Ich wollte in deiner Wohnung warten, aber ich konnte nicht. Ich habe immer in einer anderen Straßenecke gewartet. Manchmal bin ich eingeschlafen. Manchmal bin ich nach Hause und habe mich ein paar Stunden lang ausgeruht. Oder ich bin um den Block gefahren und hab dich gesucht. Ich hatte kaum noch Hoffnung auf eine Möglichkeit, dich zu sehen. Ergab sich ja auch nicht, zumindest Freitagnacht nicht. Und auch gestern nicht. Aber inzwischen glauben sie nicht mehr, dass du zurückkommst. Deshalb ist kaum noch jemand hier.
Ihr Gesicht ist rot und verquollen. Es scheint, als hätte sie während des Wartens fast ständig geweint.
Sie? Noch hier? Was erzählst du da eigentlich, Sally?
Frage ich, aber wahrscheinlich weiß sie das selbst nicht. Was weiß sie denn überhaupt? Ihre Welt ist voller Kätzchen und Welpen und gutmütiger, lächelnder, gottesfürchtiger Menschen. Sie ist nicht in der Lage, überhaupt irgendwas zu verstehen. Wahrscheinlich kann man ein nettes, unschuldiges Leben führen, wenn man einfach verdrängt, dass man überhaupt lebt.
Sie wischt mit der Hand über die Wangen, verschmiert ihre Tränen. Du musst es mir sagen, Joe.
Hör zu, Sally. Hol einfach tief Luft und sag mir dann, was so wichtig ist.
Ich möchte wissen, was mit deinen Narben los ist.
Ihre Frage bringt mich aus dem Gleichgewicht.
Was? Ich habe darüber nachgedacht, Joe. Sie sehen nicht aus, als würden sie aus deiner Kindheit stammen. Dazu sind sie nicht alt genug.
Ich erinnere mich, wie ich am Freitag nach Hause gekommen bin und das Gefühl hatte, alles in meiner Wohnung sei ein klein wenig verschoben worden. Dasselbe Gefühl habe ich jetzt. Nur handelt es sich jetzt nicht mehr um meine Wohnung, sondern um die gesamte Straße, um die ganze Welt. Ich verstärke meinen Griff um die Dose Katzenfutter. Ich nehme die andere Hand von Sallys Schulter und lasse sie zu meiner Tasche gleiten, mit der Pistole darin. Die Leute in dem Auto ein Stück weiter die Straße hoch sehen uns an. Die Beifahrertür hat sich ein kleines Stück geöffnet. Der Fahrer spricht in ein Handy und trifft wahrscheinlich eine neue Verabredung. Die Note ist kurz davor auszusteigen.
»Hab ich dir jemals von Martin erzählt?« fragt sie und wechselt das Thema.
Offensichtlich interessieren sie die Narben nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie bereits vergessen, dass sie überhaupt danach gefragt hat. Sie führt die Hand zum Gesicht und wischt sich wieder die Tränen ab.
»Das ist dein Bruder, stimmt's?«
»Früher hast du mich an ihn erinnert. Jetzt nicht mehr.«
»Okay.«